Danke schön, Michael, und einen schönen, gesegneten guten Morgen euch allen. Ich habe heute Morgen so überlegt, es ist jetzt wahrscheinlich schon mindestens 5 Jahre, wo ich immer wieder zu euch komme. Und ich denke, es ist ein guter, gesegneter Dienst und Gemeinschaft im Allgemeinen, die ich immer wieder erfahren darf, da bei euch in der Höfe. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Michael Herbst, ein deutscher Theologieprofessor, hat einmal gesagt, dass es nicht nur 10 Gebote gäbe, sondern ein 11. und 12. Und das 11. Gebot sei für die Pastoren. Und das 11. Gebot heißt, du sollst nicht langweilig predigen. Und das 12. Gebot, das sei jetzt für die Gottesdienstteilnehmer. Und das ist etwas ernsthafter. Und das lautet, du sollst nicht erwartungslos in den Gottesdienst kommen. Ja, wir dürfen gute Loblieder erwarten und singen und hoffentlich auch keine langweilige Predigt. Aber erwartet ihr auch, dass ihr durch Wort und Lied, durch Gebet und Gemeinschaft Begegnung erfahrt mit dem lebendigen Gott, ganz neu, stärkend, herausfordernd? Es ist ja nicht nur so, dass er mit uns reden möchte. Er will uns neu bewegen. Er will uns neu anstoßen, den Weg mit Jesus Christus zu gehen. Nicht nur auf ihn hören, sondern dann auch Täter des Wortes, das wir empfangen dürfen, zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen heute Morgen eine gesegnete und eindrückliche Gottesbegegnung. Und darum feiern wir ja auch ganz bewusst diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist mitten unter uns. Und wir strecken uns aus nach dem lebendigen Gott und dazu haben wir sein Wort. Wir hören auf die Worte, die Jesus ins Stammbuch derer geschrieben hat, die ihm vom Herzen nachfolgen. Können wir die Folie haben? Und das Wort von heute kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Steht dort Kapitel 15, 26 und geht weiter bis 16, 4. Ich meine, es ist eingeschaltet, ja? Doch? Geht nichts? Könnt ihr das? Jetzt, ja. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Geht die Fernbedienung immer noch nicht? Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang an aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war ja bei euch. Herr Jesus, danke, dass du uns jetzt bewegen und verändern willst durch dein Wort. Unseren Fokus ausrichten möchtest auf das, was wirklich Wert hat und auch in der Ewigkeit gilt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, diese Worte von Jesus sind nicht vergnügungssteuerpflichtig. Da ist harter Tobak drin. ein klares Wort, aber auch des Trostes an uns. Hier in diesem Abschnitt wird deutlich, Jesus hat uns kein möglichst cooles Christenleben versprochen, so immer auf der Sonnenseite des Lebens, ständig vom Erfolg und vom Gelingen verwöhnt, so wie wir es gerne hätten. Und es ist ja auch wichtig, dass wir den Menschen, die wir zu Jesus einladen wollen, da nichts Falsches versprechen. Dreierlei möchte uns dieser Text sagen aus Johannes 15 und 16. Gegen uns, in uns und mit uns. Und das erste ist gegen uns. Ich gebe dann einfach immer ein Zeichen, wenn meine Fernbedienung nicht geht. Das erste ist der Gedanke von gegen uns. Es ist ja inzwischen auch in den obersten Etagen der Politik angekommen und auch in der Presse wird es nicht mehr verschwiegen. Die weltweit am meisten verfolgte religiöse Gruppe, das sind heutzutage die Christen. Und während wir hier in Frieden und Freiheit Gottesdienst halten können, wissen Glaubensgeschwister aus vielen anderen Ländern nicht, ob sie, wenn sie jetzt in den Gottesdienst gehen, auch wieder lebend nach Hause kommen. Pakistan, Nigeria, im Sudan, noch anderen Ländern. Und in Nordkorea, da ist es besonders schlimm, da brauchen die Christen viel Kreativität, um gemeinsam ihren Glauben leben zu können. Aber wenn sie dann mal entdeckt werden, dann drohen ihnen erstens mal Einweisung in ein Straflager, Zwangsarbeit, wahrscheinlich auch Folter und nicht selten der Tod. Und über diese Tatsachen, da kann man zutiefst erschrecken. Muss das so sein, Herr Jesus? Man kann sich natürlich auch fragen, hat jemals ein Staat, eine Gesellschaft einen Nutzen davon gehabt, wenn sie Christen verfolgt, inhaftiert oder gar umbringt? Das kann man rational eigentlich gar nicht richtig erfassen. Aber es ist so, es geschieht immer wieder. Und hier in diesem Abschnitt, da lässt Jesus seine Leute nicht im Unklaren über diese Tatsache. Auch wenige Verse vor unserem heutigen Text steht, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Ebenso sagt Jesus an anderer Stelle, bitte weiter, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich weiß nicht, ob wir das so richtig hören können. Ich habe es immer gerne irgendwie anders verstanden. Hier sind wir als kleine Schafherde und da kommen immer wieder Wölfe. Eine Pastorenfamilie mit vielen Kindern machte Ferien in Schweden und dann waren sie in einem großen Waldgebiet unterwegs und ein paar Wanderer haben sie getroffen an einem Rastplatz und dann erzählten ihnen diese Wanderer, da in der Gegend treibt sich ein Bär herum und der hat einige Tiere gerissen, Rehe und andere Tiere. Und dann überlegte die Familie natürlich, was tun? Was sollen wir jetzt tun, wenn dieser Bär auf uns zukommt? Und der Familienrat mit den 8 Kindern, der war sich schnell einig. Dann wirft sich natürlich der tapfere Vater dem Bär entgegen. Und die Mutter ergänzte mit viel Humor, die Familie hat viel Humor. Dann hat er lange zu nagen und zu kauen. Und bis dahin können wir anderen uns in Sicherheit bringen. Natürlich, der Bär kam nicht. Normalerweise, die Bären in den Wäldern von Schweden fallen auch Menschen nicht an. Aber jetzt stellt euch mal vor, viel ernster, wenn Wölfe in eine Schafherde eindringen, dann gibt es die Klugen und die Schnellen, und die haben eine geringe Überlebenschance. Aber hier steht ja, wir werden wie Schafe unter die Wölfe gesendet. Und menschliche Überlebenschance, wenn die Viecher dann auch noch Hunger haben sollten, sind gleich null. Jesus wollte uns offensichtlich einen kleinen Schrecken mit diesen Worten verpassen. Passt auf, Verfolgung ist eigentlich nichts Ungewöhnliches für Christen. Dass Christen in gefährliche Gebiete hineingehen oder geschickt werden zu Menschen, die ihnen nicht wohlgesonnen sind im geringen Maße, das ist viel eher der Normalfall. Unnormal ist eigentlich das, was wir zurzeit erleben, dass wir so unbeschwert und in so großer Freiheit unser Christenleben feiern können. Unbeschwert, in großer Freiheit. Vielleicht habt ihr schon einmal das Wort vom Kirchenvater Tertullian gehört. Bitte die nächste Folie. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, hat er gesagt. Aber kann man sich wirklich mit so einer Aussage trösten? Damit trösten, dass dann, wenn Verfolgung da ist, die Gemeinde auch wächst? Und wir müssen sagen, auch aus der Geschichte der letzten 50 Jahre, dass das immer wieder so passiert ist. In China, in Russland und an anderen Orten. Sollten wir uns dann vielleicht geradezu die Verfolgung wünschen? Also ich sage jetzt, lieber nicht. Wenn wir nach Kleinasien oder auch nach Asien hineinschauen, in manche Länder, oder hineinschauen jetzt in die heutige Türkei, in den Irak oder ins gebeutelte Syrien, auch in die Länder Nordafrikas, dann kann man sich beileibe keine Verfolgung wünschen. Verfolgung kann geradezu dazu führen, dass die Gemeinde der Christen ausradiert wird. Und darum dürfen wir natürlich nicht leichtfertig die Verfolgung glorifizieren oder gar herbeiwünschen. Ein bekannter Religionsexperte aus Schweden, Johan Kandelin, er hat darauf hingewiesen, dass es nicht selten auch umgekehrt sein kann. Nicht da, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird, wächst sie, sondern umgekehrt, wo die Gemeinde Jesu wächst. Bitte die Folie. Wo die Gemeinde Jesu wächst, da wird sie oft dann auch verfolgt. Wo Gemeinden wachsen, wo Gemeinden gerade auch junge Leute erreichen, auch in unseren Regionen, da tut sich Feindschaft, Gegnerschaft auf. Und sei es nur der Blick oder andere Reporter, die plötzlich so ein Haar in der Suppe finden. Wo die Gemeinde Jesu wächst, da wird sie oft oder manchmal auch verfolgt. Und das macht mich eigentlich sehr nachdenklich. Könnte es sein, dass unsere große Freiheit auch damit etwas zu tun hat, dass wir als Christen zu wenig herausfordernd sind für die anderen? Dass wir so gar keinen Widerstand mehr hervorrufen oder so wenig? Anders gesagt, dass die Gemeinde Jesu deswegen nicht wächst, weil wir uns kulturmäßig so sehr der Welt angepasst haben? Wir leben in großer Freiheit unseren Glauben und wir freuen uns auch, wenn wir als Christen öffentlich anerkannt werden. Das ist ja durchaus auch neutestamentlich, denn in der Apostelgeschichte, da steht nach den Pfingstereignissen, dass die Gemeinde Wohlwollen beim ganzen Volk hatte. Aber das dauerte nicht lange, dann brach die Verfolgung los. Also zuerst mal dieser Zuwachs der Gemeinde nach der Apostelgeschichte oder nach Pfingsten und dann plötzlich die Verfolgung. So wie es Kandelin gesagt hat, wo die Gemeinde wächst, da regt sich der Widerstand, da wird sie oft dann auch verfolgt. In Kapitel 14 der Apostelgeschichte, da lesen wir etwas Interessantes. Kennt ihr die Geschichte? Da waren Paulus und Barnabas unterwegs in Lystra und da geschahen viele Heilungswunder, unter anderem ein Heilungswunder an einem Gelähmten. Und dann waren die Leute total begeistert von diesen beiden. Und dann haben sie Paulus und Barnabas als in die Welt gekommene Götter verehrt. Und sie wollten ihnen sogar Opfer bringen. Und als Paulus das mitbekommen hat, da hatte er alle Hände voll zu tun, diesen Unsinn abzubrechen. Und dann wird uns berichtet im Zusammenhang dieser Geschichte, dass plötzlich aus der Nachbarschaft ein Mob angereist kam, der Paulus hart verklagte. Und die große Menge der Menschen, die eben noch seine Fans waren oder Fans von Paulus und Barnabas waren, sie steinigten Paulus dort in Lystra. Ja, so schnell kann es gehen und sich das Blatt auch wenden. Und genau darum ist es wichtig, dass wir unseren Glauben nicht von den äußeren Bedingungen und Umständen abhängig machen, dass wir uns auch nicht von Menschen abhängig machen. Vor allen Dingen auch nicht von einflussreichen Menschen abhängig machen. Dass wir uns immer wieder sagen, ob die Menschen uns zustimmen oder ob sie uns ablehnen, das ist gar nicht so wichtig. Das sagt auch nichts aus über die Wahrheit und über die Richtigkeit unseres Glaubens oder wie wir unseren Glauben leben. Und ich werbe ernsthaft dafür, dass wir nicht so schnell, nicht so schreckhaft zurückweichen, wenn auch bei uns die Situation bedenklicher und schwieriger wird. Oder was ja immer wieder passieren kann und was gelegentlich sicher auch manchen von euch schon passiert ist im kleineren Umfeld, dass wir immer wieder für unsere bibeltreue Positionen gebrandmarkt werden. Als Ewiggestrige. Und darüber sollten wir uns nicht wundern, wo die Gemeinde Jesu wächst, wo das Zeugnis von Jesus gegeben wird, da regt sich Widerstand. Und wenn das nicht so ist, dann ist eher etwas verkehrt mit dem Zeugnis. Aber es kommt ja auch zum zweiten Punkt der Predigt, zu dem in uns. Bitte die nächste Folie. Zu dem in uns. Und jetzt muss ich euch eine Geschichte aus meiner früheren Heimat erzählen. Also ganz in der Nähe meiner früheren Heimat Tübingen, da auf der Schwäbischen Alb, da wird sich etwas Interessantes erzählt. Da hatten wir auch einen Pfarrer als Konfirmanden und so, der hat diese Geschichte erzählt. Da ist man zu Neujahr als Kirchengemeinde nach dem Gottesdienst immer durch die Straßen gegangen und hat den Leuten des Dorfes ein gutes neues Jahr gewünscht. Aber mit einem besonderen Spruch, ein gutes neues, ein gesunder Leib, der Friede, der Säge und der Heilige Geist. So in etwa, ich kann nicht mehr Schwäbisch. Aber ein gesundes neues Jahr, ein gesunder Leib und der Friede und der Segen und der Heilige Geist. Vielleicht haben viele von den Leuten, die dann durch die Straßen gezogen sind, nicht theologisch nicht gewusst, was der Heilige Geist ist, aber man hat es so gesagt. Und hier in unserem Bibelabschnitt kündigt Jesus im Zusammenhang mit dem Gedanken von Verfolgung und Widerstand den Heiligen Geist an. Nächste Folie. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Und was uns hier zugesprochen wird, das ist eine klare Botschaft, nämlich in den großen Herausforderungen eures Lebens, in eurem Glauben seid ihr in dieser Welt nicht allein. Gott schickt uns seinen Heiligen Geist. Und wie es in der Apostelgeschichte heißt, bitte nächste Folie, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also Jesus hat versprochen, gerade dann, wenn es schwierig wird, dann schaut das nochmal an, dann denkt nochmal dran, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Kraft, der euch zu Zeugen macht. Und wer ist nun der Heilige Geist? Wer ist dieser Geist Gottes, der Geist der Kraft? Eine zentrale Aussage über den Heiligen Geist steht in Johannes 14, Vers 23. Bitte nächste Folie. Dort sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir, das ist also der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie nehmen Wohnung in uns. Wir sprechen oft vom Heiligen Geist als dem Tröster. Aber ich möchte noch mehr den Schwerpunkt auf diesen Gedanken legen. Der Heilige Geist, das ist der dreieinige Gott, der in uns Wohnung nimmt. Und liebe Freunde, ich bin überzeugt, wir brauchen diese Erkenntnis, wir brauchen diese Lehre vom dreieinigen Gott, der in uns Wohnung nimmt, noch verstärkt. Ich will es mal ein bisschen deutlicher sagen. Der Gott, der Vater, der das Universum geschaffen hat, der ewig reiche Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, er nimmt Wohnung in dir, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus Christus überantwortest. Aber nicht nur Gott der Vater, sondern auch Gott der Sohn, durch den Gott diese Welt geschaffen hat, durch den Gott diese Welt erhält. Der Sohn, der in diese Welt kam, um für die Sünde, für unsere Sünde sein Leben zu lassen, damit wir leben können, er nimmt Wohnung in uns. Der, der auferstanden ist und der am Ende der Zeiten wiederkommen wird, der Sohn, er nimmt Wohnung in uns. Und Gott, der Heilige Geist, das ist der dreieinige Gott in uns. Und dass er Wohnung in uns nimmt, das können wir uns gar nicht plastisch genug vorstellen. Und ich bin überzeugt davon, dass ich in einer früheren Predigt vom Christus in uns schon mal erzählt habe, wir müssen uns unser Herz, unser Leben immer so wie ein großes Wohnhaus vorstellen. Und er möchte jeden Raum, auch die dunklen Kellerräume, möchte er bewohnen. Da möchte er hineinkommen, da möchte er hineinschauen, da möchte er sauber machen, da möchte er aufräumen. Wir können uns das nicht plastisch genug vorstellen. Er nimmt Wohnung in uns. Ist uns bewusst, dass wir es viel besser haben als Adam und Eva damals im Paradies? Vielleicht denken wir manchmal, das wäre doch schön, im Paradies zu leben, oder? Aber man kann aus der Schöpfungsgeschichte entnehmen, dass sie mit Gott immer wieder stundenweise oder minutenweise direkt reden konnten. So nach Feierabend bei einem gemeinsamen Spaziergang durchs Paradies. Ist uns auch das andere bewusst, dass wir es besser haben als die Jünger zu ihren Lebzeiten? Die Jünger haben Lebensgemeinschaft mit Jesus gehabt. Sie haben zusammen mit Jesus viel erlebt, sie haben ihn beobachten können, sie konnten ihn direkt hören. Aber wir dürfen Gott nicht nur in der stillen Zeit hören, nicht nur Gemeinschaft mit ihm haben in der stillen Zeit, nicht nur bei einem abendlichen Spaziergang. Wir dürfen mit Jesus nicht nur Gemeinschaft haben für ein paar Jahre, ihn beobachten und begleiten, vielmehr. Er, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nimmt Wohnung in uns. Und seht, das ist der große Trost. Wir tragen den lebendigen Gott in uns. Ich bedauere, dass ich es in manchen Situationen vergesse, nicht dran denke, mir dessen nicht bewusst bin. Und ich wünsche mir so selber für mich, dass ich es noch mehr begreifen werde. Und ich wünsche mir es für euch, für die Gemeinde Jesu unserer Tage, wo es immer schwieriger wird, auch den Glauben zu leben und zu bezeugen, dass wir daran denken, Christus in uns, der dreieinige Gott, hat Wohnung in uns genommen. Ihr kennt doch das Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Liebe Freunde, ich behaupte steif und fest und ich wiederhole mich da auch gerne wieder. Jesus gibt sich nicht zufrieden mit der Gastrolle. Er möchte nicht nur Gast sein. Er möchte nicht nur die Garnierung unseres Lebens für ein paar Stunden sein, zuständig vielleicht für die Zeit vom Gottesdienst. Nein, er möchte die Wohnungsschlüssel für das ganze Haus haben. Unser Herr sein in allen Bereichen, unser Herr und Leiter sein und unser ständiger Begleiter auf allen unseren Wegen. Und darum jetzt auch das Dritte, nämlich mit uns. Gott ist immer mit uns. Das Untere sollte eigentlich noch nicht kommen, aber ja, lassen wir es. Ja. Gott ist immer mit uns. Er ist da. Jede Stunde, jede Sekunde. Wir dürfen schon heute ganz und gar zu Gott gehören. Und wir dürfen immer aus der Kraft, die in uns lebt und in uns wohnt, auch leben. Und mit ihm, mit Gott, stehen wir auf der Seite des Siegers. Mit ihm, mit Christus, sind wir Überwinder. Ein Freund von mir aus, oder Bekannter von mir aus der Krishona-Gemeinde Thalwil, der ist Fan vom Fußballclub Zürich. Und jetzt wisst ihr ja schon, was denen passiert ist. Ende letzter Saison musste dieser Traditionsclub aus der höchsten Schweizer Fußballliga absteigen. Und da habe ich nochmal mit Rolf geredet und dann hat er zu mir gesagt, und trotzdem bleibe ich FCZ-Fan. Super, dachte ich so bei mir. Wer ist nicht gerne Fan von denen, die immer gewinnen? Basel. Wer gibt sich schon freiwillig auf die Verliererstraße? Und der Rolf, der ist so einer. Gerne möchte ich unseren Augenmerk noch einmal darauf lenken, was in diesem Bibeltext eigentlich grundsätzlich oder Grundhaltung ist. Da haben wir es mit klaren, deutlichen Worten im Blick auf die Verfolgung, auf Gegnerschaft zu tun. Wir haben es auch mit der großartigen Verheißung des Heiligen Geistes zu tun, Gott in uns. Und wir haben es mit einer nüchternen Einschätzung der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit ist, dass wir heutzutage als Christen so manches Mal wie Verlierer aussehen in der modernen Gesellschaft. Aber Gottes Geist öffnet uns den Blick für die Wahrheit und Wirklichkeit. Und er schenkt uns einen festen Grund unter den Füßen, auch wenn der Boden so manches Mal wankt. Und er sagt, da müsst ihr eigentlich nochmal, aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Wenn wir um die Gefahr wissen, dass die Stunde derer kommen wird, die uns wirklich auch nach dem Leben trachten, wenn wir um diese Gefahr wissen, dann sind wir da auch in einer gewissen Weise gewappnet. Dann kommt es nicht einfach, weil, und wir haben immer gedacht, es wird weitergehen und alles schön sein. Jesus hat uns gesagt, dass wir dran denken, wenn diese Stunde kommt, dass uns dann nicht der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir sagen, und auf die Worte Jesu ist absolut Verlass. Es lohnt sich, seinen Zusagen zu vertrauen. Und wenn er gesagt hat, diese Stunde wird kommen, ihre Stunde, die Stunde der Verfolger, wenn er das gesagt hat, dann wollte er uns nicht nur warnen, sondern stärken für diese Zeit, für diesen Moment, für diesen Augenblick. Und am Ende seines irdischen Lebens hat Jesus ja gesagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Alles, was kommen wird, auch Verfolgung und Widerstand, auch in unseren Breitengraden, alles, was kommen wird, das geht nicht an Jesus einfach vorbei, sondern das ist im Plan Gottes, im großen Plan Gottes mit einbegriffen. Aber jetzt sage ich, ist das nicht großartig, dass wir sehen können, wie sich im Neuen Testament die Verheißungen des Alten erfüllen, in Jesus erfüllen? Lasst uns also auch fest glauben, dass das, was Jesus vorausgesehen und vorausgesagt hat, sich auch bei uns erfüllen wird. Und sein Wort lädt uns heute dazu ein, dass wir uns auf die Machtverhältnisse auch vorbereiten und dass wir uns in diesen Machtverhältnissen, die sich immer mehr verändern, und wahrscheinlich haben manche von uns das auch schon zu spüren bekommen, dass sich die Machtverhältnisse in dieser Welt verändern, dass wir dann ganz klar uns auf die Seite des Herrn Jesus stellen. Dass wir uns auf die Seite Gottes stellen, der am Ende der Sieger sein wird. Ich probiere es nochmal. Nein, ich darf es gerne nochmal drücken. In Philipper 2, da ist dieser wunderbare Christushymnus, dieses Christuslied. Darum hat ihn, also Christus, hat Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und darum, liebe Freunde, weil das noch bevorsteht und weil wir das alle miterleben werden, darum lohnt es sich, auch Anfeindungen, auch Widerstand zu nehmen und zu wissen, das wird sich alles einmal ändern. Es ist nicht dumm, es ist nicht hinterwäldlerisch, es ist nicht rückständig. Wenn wir uns heute schon auf die Seite des Herrn aller Herren und des Königs aller Könige stellen. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen der Klugheit. Vertrau dich heute noch dem an, der am Ende allein das Sagen hat. In allen Bedrängnissen, in allen Schwierigkeiten, vertrau dich dem an, der Sieger ist. Und mir ist es so wichtig, mir liegt so sehr daran, dass wir als kleines Häuflein der Christen eine neue und eine frohe Siegesgewissheit haben. Und dass wir das auch ausstrahlen. Auch gerade dann, wenn Situationen in unserem persönlichen Umfeld schwierig werden, weil unser Glaube nicht Eingang findet bei anderen Menschen. Weil unser Zeugnis nicht angenommen wird. Wir gehören zum Sieger über Teufel, über Tod, über die Welt und über alle anderen Mächte. Oder anders gesagt, wir sind Teil der Siegesmannschaft des Christus. Wir gehören zur Ewigkeitstruppe Gottes. Auch wenn wir im Gegenwind stehen und wenn der Gegenwind noch stärker wird, wir sind als Menschen unterwegs, in denen der lebendige Gott Wohnung genommen hat, und die mit ihm und seinem verlässlichen Wort unterwegs sind, auch in schwierigen Zeiten. Vertrauen wir darauf, dass der Herr alle Verheißungen wahrmacht. Diese Zusage, dass er gerade dann, wenn es schwierig wird, mit seinem Geist uns erfüllt und uns zu Zeugen macht, diese Verheißung wollen wir ganz persönlich auch in unseren Alltag hineinnehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Treuer Herr Jesus Christus, du hast uns noch nie alleine gelassen. Aber wir müssen erkennen und bekennen, dass wir so manches Mal in unseren Alltagssituationen und an schwierigen Stellen in unserem Leben zu wenig an dich denken. Zu wenig dran denken, dass du in uns lebst. Du, der dreieinige Gott, in uns wohnst mit deiner Kraft, mit deinem Sieg. Wir müssen bekennen, dass wir uns so manches Mal auch beeindrucken lassen von dem, was in dieser Welt so vor sich geht und dass Menschen Macht bekommen oder Macht bekommen haben und ausüben, dass böse Mächte auch ihr Spiel treiben in dieser Welt. Hilf uns doch gerade dann auf dich zu sehen, Herr Jesus Christus, auf den Sieger über die Sünde, über die Hölle und über den Tod. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du bei uns bist und unser Bewusstsein stärkst. Du bist mit uns. Du wohnst in uns. Und wir kommen nie in unvorbereitete Situationen, sondern du warst schon vorher da. Und so segne uns auch, wenn wir dann in die neue Arbeitswoche hineingehen. Jeder von uns hat Herausforderungen an seinem Platz, ob schon im Ruhestand oder noch mittendrin im Leben. Wir alle stehen in den Herausforderungen, ein Zeugnis zu sein für dich. Hilf uns dabei, Herr Jesus. Schenk uns wache Augen für die Situationen, die du vorbereitet hast. Und schenk uns Mut und Zuversicht und Siegesgewissheit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du das gute Wort, das du uns geschenkt hast an diesem Morgen, auch in unseren Herzen weiter bearbeitest und vertiefst, dass wir es wirklich in unseren Alltag hineinnehmen. Danke für diese Gemeinde und danke, dass wir zusammen im Dienst stehen dürfen für dich und unterwegs sein dürfen. Amen.